3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The People Equation, in der wir wieder ein interessantes Karriere- und Recruiting-Thema aufgreifen. Ohne Abi ins obere Management. Und nicht nur das Thema dieser Folge ist interessant, sondern vor allem unser heutiger Gast. Eine Frau mit einem ungewöhnlichen Karriereweg, denn sie hat es tatsächlich ohne Abitur zur Head of Finance geschafft. Ein Karriereweg, der bestimmt steinig gewesen ist und viele interessante Fragen aufwirft. Noch mehr interessieren uns aber die Antworten. Und die werden wir von Marion Kalitsch bekommen. Herzlich willkommen bei The People Equation, lieber Marion.
Hallo Michael, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Und nicht nur ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch, sondern auch meine beiden wunderbaren Co-Hosts, der Headhunter und Ex-CFO Paul Taaf und der Positive Leadership Coach Jens Arzleben. Hallo Jungs.
Moin.
Gute.
Marion, wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch mal von deinem sehr ungewöhnlichen schulischen und beruflichen Lebensweg.
Ja, ich muss sagen, nach der Schule hatte ich erstmal nicht ganz so viel Ahnung, was ich jetzt genau machen wollte und habe dann eine Ausbildung gestartet, die für mich ehrlich gesagt eher eine Notlösung war. In dieser Ausbildung bin ich dann auch das erste Mal mit der Buchhaltung in Berührung gekommen und habe da also relativ schnell auch gemerkt, dass das sehr großes Interesse bei mir geweckt hat. Und ja, die Jahre nach meiner Ausbildung habe ich dann immer als Sachbearbeiterin in der Buchhaltung gearbeitet, bis ich irgendwann an dem Punkt war, wo ich gemerkt habe, dass ich mich eigentlich noch gerne weiterentwickeln möchte. Und damals hatte ich persönlich im Kopf, dass ich in Richtung Controlling gehe, habe mich dann bei sehr vielen Unternehmen beworben, habe auch sehr viele Absagen bekommen und habe dann an dem Punkt das erste Mal festgestellt, es ist gar nicht so einfach, in so einer Funktion eine entsprechende Rolle bzw. Stelle zu bekommen. Und ja, da musste also eine andere Strategie her, weil ich eben gemerkt habe, da komme ich nicht weiter. Und ich habe mich dann also ganz gezielt eben bei Startups und sehr kleinen Unternehmen beworben, weil ich mir so ein bisschen gedacht habe, dass ich da eben vielleicht besser oder schneller reinkomme wie jetzt bei den großen Unternehmen und hatte da dann am Ende tatsächlich auch einen sehr guten Treffer gelandet und bin in ein Franchise-Unternehmen reingekommen, das zu dem Zeitpunkt damals, also vor heute 12 Jahren in München, gerade seinen Standort eröffnet hatte.
Und da hast du dich dann nach oben gearbeitet bis an die Spitze der Finanzabteilung?
Genau, ich habe damals angefangen und habe quasi erstmal die ganze Buchhaltung ins Unternehmen reingeholt. Die lag bis dahin noch beim Steuerbüro und hatte da eben also wirklich auch die Möglichkeit und die Chance, mit dem Unternehmen zu wachsen. Das heißt, die ganzen Finance-Prozesse, Mitarbeiter, Teamaufstellung, das lief dann quasi alles so nach und nach an und ich konnte mich eben parallel dazu mitentwickeln.
Für was bist du heute verantwortlich und an wen reportest du?
Ich bin heute für unseren Standort in München verantwortlich. Wir haben jetzt ungefähr 150 Mitarbeiter. Mein Team besteht aus immer 3 bis 5 Personen ungefähr. Und ich bin quasi für den kompletten Finance-Bereich bei uns im Unternehmen verantwortlich, also fürs Accounting, fürs Controlling, für die Kapitalbeschaffung. Und die Reportings bei uns, die finden an die Geschäftsführung statt bei unserem Standort. Und wir haben eben auch noch Reportings, wo quasi die Führungskräfte ihre KPIs und Zahlen uns gemeinsam mit der Geschäftsführung ebenfalls reporten.
Jetzt haben wir natürlich, wenn wir von Anfang an anfangen bei dieser interessanten Karriere, die Frage, warum hast du kein Abitur gemacht?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich muss sagen, ich war, glaube ich, oder ich bin wahrscheinlich auch bis heute einfach nicht so der klassische Lerntyp für unser doch sehr strikt vorgegebenes Schulsystem. Ich habe mich immer schwer damit getan, wenn jemand vor mir steht und dann wird ja sehr viel immer geredet, dann wird eine Stunde nach der anderen abgehalten und das irgendwie für mich in so einen Kontext umzusetzen. Und das hat am Ende einfach dazu geführt, dass ich tatsächlich in der Schule auch nie besonders hervorragend oder herausragend war. Ich war jetzt auch nie ganz, ganz schlecht. Aber es hat auf jeden Fall für mich definitiv nicht fürs Gymnasium gereicht. Ich bin eher der Lerntyp, ich muss die Dinge selber machen und umsetzen, damit ich sie wirklich auch tiefgehend verstehe.
Ich habe in einem deiner LinkedIn-Posts was gelesen, was mich nachdenklich gemacht hat. Du hast darin davon erzählt, dass du dich in deinem Leben oft für das fehlende Abitur geschämt hast.
Ja, das war auch so ein Thema. Das ist mir gerade auch, als ich mit LinkedIn angefangen habe, ist mir das auch extrem bewusst geworden, dass ich mich tatsächlich in einer Position und gerade auch im Finance-Bereich in einer Branche bewege, wo das also absolut nicht üblich ist. Und dann wird man ja am Anfang immer von LinkedIn erinnert, jetzt füll doch dein CV aus, jetzt füll doch mal deine Bio komplett aus. Ja, und irgendwann ist daraus bei mir wirklich so ein kleiner Frustpost entstanden, der dann eben mit dem Satz anfing, ich habe kein Abitur und auch kein Studium und bin trotzdem heute Head of Finance. Und der ist dann auch tatsächlich, was ich wirklich überhaupt nicht erwartet hatte, tatsächlich dann auch sehr viral gegangen. Und da ist eigentlich für mich so das erste Mal auch das Bewusstsein gekommen, dass sich die ja ein oder andere Extrameile oder Stolpersteine, die ich natürlich auch auf dem Weg hatte, da auf jeden Fall auch gelohnt haben.
Du bist wahrscheinlich auch ab und zu, ich sage es jetzt mal, dumm angemacht worden während deiner Karriere wegen des fehlenden Abis. Ich kann mir vorstellen, Meetings von Leuten, die es nicht gut gemeint haben mit dir nach dem Motto, warum sprichst du hier mit oder dir fehlen ja die Qualifikationen. Hast du sowas erlebt?
Also in meinem beruflichen Karriereweg tatsächlich nicht. Also weder jetzt intern noch von außen war es jetzt nie so, dass jemand so in der Form gesagt hat oder einen da irgendwie in den Pranger gestellt hat. Aber ich habe natürlich schon auch unter meinen LinkedIn-Posts immer mal wieder, also es gibt natürlich überwiegend diese Kommentare, die diesen Weg toll finden und das auch feiern. Aber es gibt eben auch die Leute, die sagen, sehe ich nicht so. Oder ja, wie kommt man auch überhaupt an so eine Stelle, wenn man ja das gar nicht studiert hat?
Das ist natürlich eine relevante Frage, die die Kritiker da aufwerfen, weil ich vermute, du hast tatsächlich auch bestimmt das ein oder andere Mal erlebt, dass Leute, die im Finance-Bereich sind, die klassische Karriere durchlaufen haben, ein Studium, vielleicht auch eine Management-Kaderschmiede, Praktika, dass die auch einfach Fähigkeiten gelernt haben in dieser Zeit, innerliche Art, die dir fehlen, weil du diesen Weg nicht gegangen bist. Ist das richtig?
Ja, also das ist natürlich richtig und das muss man auch ganz klar sagen, dass ich gerade am Anfang schon auch oft an den Punkt gekommen bin, wo jetzt irgendwelche Themen bei mir auf den Tisch gelandet sind, wo ich erstmal gar nicht wusste, wie löse ich das jetzt, wie mache ich das oder wie funktioniert das überhaupt. Ich habe eben für mich einfach gelernt, mir ein gewisses Netzwerk auch aufzubauen und für mich war es also immer wichtig zu wissen, wen kann ich denn jetzt fragen, wen kann ich mir ins Boot holen, wenn ich was selber nicht weiß. Und da habe ich damals für mich immer so einen Weg gefunden zwischen, ich informiere mich erstmal über das Thema. Ich meine, das Gute ist ja, dass wir heute in einer Welt leben, wo man ja alles auch erstmal googeln und recherchieren kann. Jetzt kommt natürlich noch das Thema KI dazu, was jetzt vor 10 Jahren noch kein Thema war. Und da habe ich mich also immer mit den Themen, wo ich eben gerade nicht wusste, was die Sachlage ist oder wie man damit jetzt umgeht, zu informieren. Das heißt, ich habe, wie gesagt, gegoogelt, recherchiert, habe mir teilweise auch Learning-Videos auf Online-Plattformen dazu angeschaut und habe dann eben geguckt, wen kann ich denn jetzt fragen? Gibt es jemanden bei mir im Unternehmen, den ich fragen kann? Ein Steuerbüro, mit dem wir zusammenarbeiten, ein Wirtschaftsprüfer und habe so ja eben auch immer mit genau diesen Themen auch dazugelernt.
Paul, mich würde mal deine Expertise als oder dein Blick als Headhunter darauf interessieren. Du arbeitest jetzt sehr viel im High-End-Umfeld, sehr viel für Private Equity-Investoren, für größere Unternehmen. Wie wichtig oder wie entscheidend ist für diese Leute der CV bzw. der Studienhintergrund bei der Besetzung einer CFO oder Führungsposition im Finanzbereich?
Es hängt ein bisschen vom Partner ab, mit wem man zu tun hat. Ja, aber die Akademie werden erwartet, ja. Ist also meistens mit Masters und dann welche Schule und welche Note, ob man in Harvard war oder London Business School. Das ist wirklich bei denen ein Thema, ein wichtiges Thema als Teil deren Assessment. Und die meisten, Jens kennt sie, die Deal Captains und so, die haben alle eine hervorragende Akademie zu zeigen. Insofern ist die Herausforderung für uns eher eine gute Akademie inklusive Masters von einer bekannten Universität Harvard, Stanford, MIT, London Business School. Das ist in der Private Equity Welt schon wichtig. Ich habe aber noch nicht den Fall gehabt, ganz ehrlich, Marion, weil wir haben noch nie als CV gehabt. Ja, doch, teilweise haben sie dann für eine Ausbildung entschieden. Das gibt es schon. Aber die haben dann später, Marion, haben sie dann doch irgendwie so eine Controlling Academia Kurs gemacht. Weißt du, so ein bisschen off topic, aber du hast gesagt, du hast dich für Controlling Jobs beworben. Ich wünsche mir, dass die Controller viel mehr Ahnung hätten von sollen haben, als sie es haben. Die Controller sind meistens sehr GNV-orientiert und wenn du über eine Bilanz redest, was ist das? Oder Cashflow, die Brücke zwischen beiden. Ich habe ein integriertes Studium mit externen und internen Rechnungswesen, der Chartered Accountant. Das war nicht so getrennt wie in Deutschland. Ich finde das absolut problematisch, dass man in Deutschland so sehr trennt. Da fehlt dann ein holistischer Blick. Also, und es werden übrigens auch Buchhaltungspositionen, Rechnungswesenpositionen, sie werden gesucht. Es gibt viel zu wenig gute Rechnungswesen, Leute. Auf der anderen Seite Controller gibt es jede Menge. Ist ja ein anderes Skillset, Controlling und Buchhaltung, Mario. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, auf jeden Fall.
Wie würdest du unterscheiden, Marion?
Ich habe auch so ein bisschen eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, dass man gerade, wenn man jetzt mit so einem reinen Controller spricht, dass man da schon auch oft so das Thema hat, man merkt, die verstehen oft gar nicht so, woher kommen jetzt eigentlich genau diese Buchungen. Und ich glaube, wenn man beides kann, also wenn man sowohl weiß, woher kommen eigentlich die Buchungen, wie arbeitet das Accounting, auf der anderen Seite versteht man aber, auch wenn man im Accounting sitzt, das ja, spielt sich ja umgekehrt auch so zurück, man versteht aber, was muss der Controller mit den Zahlen machen, wem muss er die reporten und welches Storytelling muss er auch dahinter nach sich ziehen. Ich glaube, wenn du da so eine Zwischenstelle hast, genau wie du gesagt hast, dass eigentlich beide Seiten mehr auch von der Arbeit des anderen verstehen. Das wäre auf jeden Fall ja nicht nur effektiver, sondern glaube ich auch für die Zusammenarbeit sehr förderlich und sinnvoll.
Weißt du, wer Buchhaltung erfunden hatte?
Nee.
Ein Irre, tippe ich mal, ein Irre.
Die Iren haben die irische Buchhaltung erfunden, Michael. Nein, das haben die Venezianer erfunden, in der Tat. Sie waren ja im Welthandel unterwegs, wie die Holländer auch, und das haben sie dann erfunden. Ich habe sogar in meinem Abitur haben wir Buchhaltung studiert. Ich müsste eine Bilanz erstellen.
Wow, da waren die Iren in den 30er Jahren uns weit voraus hier in Deutschland zu dem, was wir heute machen.
Du Arsch! Entschuldigung, Michael.
Schneiden wir raus, vielleicht weiß ich das auch.
Musst du nicht, bitte.
Spaß beiseite, Paul. Wie würden denn Kunden von dir reagieren, wenn du jetzt eine Head of Finance-Stelle zu besetzen hättest und würdest sagen, ich bringe hier eine Kandidatin mit, die hat echt viel drauf, die hat verschiedene Kenntnisse, aber die hat kein Abitur. Wäre die sofort raus oder könntest du über die Kenntnisse argumentieren?
Ich würde für die Kandidaten, wenn sie einen Track Record hat, Track Record ist auch super wichtig, ich würde für sie kämpfen, wenn ich von ihr überzeugt wäre. Weil ich weiß, wie dringend Buchhaltungspositionen gesucht werden. Mario, dein CV ist ja beeindruckend. Ne? Du hast ja wirklich, wirklich Schritt für Schritt nach oben gearbeitet. Also I would fight for you.
Okay, good to know.
Marion, womit hast du denn deine Chefs damals überzeugt, dir eine Chance zu geben, immer weiterzukommen, was anzuvertrauen, was du noch nicht konntest, wo du auch keine akademische Vorkenntnis vorweisen konntest?
Ich glaube, gerade wenn wir so jetzt mit Blick auf Startups und in den Mittelstand reinschauen, dass es da weniger im Tagesgeschäft darum geht, was man jetzt für einen Titel hat oder woher man kommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du da tatsächlich mit so einem gewissen Skillset oder so einer Personality hands-on und wirklich zu sagen, ich kümmere mich, ich mache das, ich übernehme Verantwortung, dass du damit weiterkommst. Und ich glaube, am Ende des Tages war es wahrscheinlich auch das, weil ich einfach jemand bin, ich habe nie gesagt, oh, kann ich nicht, weiß ich nicht, boah, weiß jetzt auch nicht, wie man da weitermachen, sondern ich bin jemand, ich habe immer gesagt, ich kümmere mich, ich übernehme das, ich mache das, ich kläre das. Und das habe ich dann auch gemacht. Und zwar so lange, bis das Thema geklärt war. Und ich glaube, dieses Verantwortung übernehmen, nicht einfach nach Hause gehen, ja, ist mir egal, weil jetzt sind meine 8 Stunden rum, sondern wirklich diese Verantwortung zu übernehmen, die Dinge voranzutreiben, zu Ende zu bringen, ordentlich zu Ende zu bringen, das war, glaube ich, das, was mich am Ende auch dann so weit gebracht hat.
Marianne, dürfte ich dir einen Tipp geben?
Na klar.
Würdest du dir zutrauen, eine Bilanzbuchhalterprüfung zu machen?
Über das Thema habe ich schon sehr oft nachgedacht. Und ich muss sagen, ja, ich würde es mir zutrauen. Ich habe mir sogar während Corona überlegt, den Bilanzbuchhalter zu machen. Und ich habe mir angeschaut, was lernt man denn da? Und ich habe festgestellt, okay, da war jetzt außer ein bisschen Steuerrecht nicht wirklich viel dabei, wo ich sage, das würde mir persönlich jetzt noch einen Mehrwert bringen. Oder da gibt's jetzt Themenfelder, wo ich sage, puh, das wäre ja gut, das auch mal zu können. Sondern das war überwiegend so, wo ich gesagt habe, ja, okay, das kann ich ja schon, das weiß ich ja schon, das mache ich ja schon.
Marianne, du hast recht. Das ist einfach mal, um dieses Stück Papier zu bekommen.
Genau. Und am Ende hätte ich halt viel Geld und auch Zeit, weil du kannst ja nicht einfach die Prüfung schreiben. Du musst ja trotzdem in diesen Unterricht vorher gehen, egal ob du es jetzt berufsbegleitend machst. Und das war halt für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, es ist eigentlich, irgendwie ein bisschen Zeitverschwendung, weil ich setze mich jetzt 3 Monate in Vollzeit wo rein, um vielleicht ein paar Themen im Steuerrecht zu lernen.
Also ich muss dir absolut zustimmen. Dein USP ist dein Track Record, das, was du bewegt hast in deiner Karriere. Viele Schritte und jetzt oben gelandet. Respekt, das ist wichtiger als Bilanzbuchhalterprüfung. Und damit die Frage, wenn du irgendwann mal die Firma wechseln möchtest, dann komm auf jeden Fall auf mich zu, ja, weil ich will auf jeden Fall schauen, dass wir dir helfen könnten.
Ich habe jetzt lang zugehört, ne? Jetzt muss ich da mal reingehen. Jetzt muss ich mal wieder einen reinhauen. Ich glaube, we are riding dead horses. Ich glaube, diese Diskussion, die wir hier haben, die ist zukünftig so irrelevant wie nur irgendwas. Traditionelle Ausbildungswege sind auf Deutsch gesagt over. In einer Welt, die sich so schnell verändert, in einer Welt, die eine so hohe Veränderungsdynamik hat, jemanden 12 Jahre in eine Schule zu zwingen, damit er den ersten Orden sich anstecken kann, um ihn dann weitere 5 Jahre in ein anderes System zu stecken, um sich in weiteren Orden anzuheften, wobei die vermittelten Inhalte in den 17 Jahren innerhalb von 3 Monaten sich schon wieder überholt haben, das ist nicht nur total idiotisch und arrogant, sondern das ist fast schon lebensgefährlich. Die Frage ist, was hält Menschen zukünftig employable? Was muss ich tun und wie habe ich dann Zugang zu dem, was ich tun muss, um meine Verantwortung, meine aktuelle oder die Verantwortung, die ich gerne mal hätte, dann auch im wahrsten Sinne des Wortes ausfüllen zu können? Also wie lerne ich Integrität? Wie lerne ich mit den richtigen Motiven und Absichten durchs Leben zu gehen? Wie lerne ich die Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und wie lerne ich dann tatsächlich auch Ergebnisse zu produzieren in dem Umfeld, wo ich glaube, hinzugehören? Und dabei ist es völlig scheißegal, was da für eine Institution daneben steht. Ich glaube, wir werden sehr, sehr schnell anfangen, zumindest die Agilen, die Erfolgreichen, die Ambitionierten aus diesen Strukturen auszubrechen und modular sich das Wissen zusammenzuholen. Und das sieht man heute schon, dass viele Professoren von Top-Universitäten mittlerweile ihre Angebote online für ein Appel und ein Ei der großen, breiten Masse zur Verfügung stellen. Information hat zukünftig keinen oder kaum noch Wert. Das heißt also, die Value Proposition von Universitäten wird sich aus meiner Sicht in den nächsten 10 Jahren dramatisch verändern müssen, damit überhaupt noch Leute dahin gehen. Und das, was du machst, Marion, das ist für mich der einzige sinnvolle, richtige Weg der Zukunft. Du sagst, das will ich und das hole ich mir. Und ich mache alles und stecke meine Lebens- und Arbeitszeit da rein, um mich dafür selber zu qualifizieren. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben und ich lasse mich da nicht von irgendwelchen staatlichen Strukturen in ein System pressen, was mir nicht passt. Das ist genau richtig.
Innerlich gebe ich dir total recht, Jens. Jetzt ist eine Frage, die ich mir natürlich stelle. Als ich damals in den Beruf eingestiegen bin, wusste ich brauche das Studium als Eintrittsticket sozusagen. Das ist ja der Orden, den du erwähnt hast. Ich vermute mal, es ist immer noch so. Wie schnell glaubt ihr denn, dass die Unternehmen von diesem Fetisch auf diese Eintrittskarte wegkommen? Vielleicht auch, weil sie die Erkenntnis teilen, die Jens gerade vorgetragen hat und die ja tatsächlich sich immer weiter ausbreiten dürfte in den nächsten Jahren, dass das, was man im Studium, im Abi lernt, in der modernen Welt nicht mehr notwendig ist oder nicht mehr besonders hilfreich ist.
Ja, die mutigen, selbstbewussten Unternehmenslenker und Unternehmensinhaber haben da sowieso noch nie ein Problem mit gehabt. Und es sind die Cowards, es sind die feigen Organisationen, die sich meinen, hinter irgendwelchen Orden verstecken zu müssen. Dabei, auch mal ganz ehrlich, Paul, da würde ich mal deine Meinung interessieren. Wir vergessen, dass verantwortliche Menschen sich auch fachlich, inhaltlich qualifizieren müssen für ihre Rolle. Und keine einzige Due Diligence, keine einzige Human Resources Due Diligence in der C-Suite hat wirklich tief gebohrt, um wirklich zu verstehen, ob der scheinbar CFO auch fachlich, inhaltlich in der Lage ist, seinen Laden zu führen. Das hört irgendwann auf. Das heißt, ab einer gewissen Ebene fragen wir inhaltliche Fähigkeiten gar nicht mehr ab. Und das ist völlig scheißegal, durch was für eine Institution der gelaufen ist. Wenn er sein Zeug nicht kann und sich durch Politik und sonstige Sachen in die einzelnen Rollen reingeschlichen hat, dann wird irgendwann der Punkt kommen, wo er dann übel tut in seiner Rolle. Wir müssen ganz anders hingehen und Leute versuchen zu bewerten nach dem, was auch in ihrer Verantwortung zu leisten ist. Wenn wir da ankommen, dann kann ich auch diese ganzen Orden letztendlich alle in den Schub legen.
Ich gebe dir da recht und es ist kein Zufall, dass die Hiring Rate bei Private Equity häufig nicht erfolgreich ist. Also wenn ich manche Interviews, also wir sind meistens nicht bei Interviews dabei, da wollen wir das dann unter sich machen, aber die Vorrunden und so weiter und so fort. Es ist auch für sie schwierig. Eine Menschen, die noch nie operativ tätig waren, die können das gar nicht prüfen.
Und wir haben alle das Confirmation Bias, you know. I only love people who are like me. Ja, was soll das?
Ja, genau.
Das ist doch der Witz. Wir sind in einem Theater, wo die Schauspieler genau wissen, wie sie sich schminken müssen, damit das Publikum klatscht.
Ja.
Das ist doch albern. Das ist alles total überholt. Hey, nichts gegen euch, ihr Einsteller da draußen. Aber hinterfragt euch doch mal wirklich, ob ihr die Qualifikation habt, tatsächlich zu beurteilen, was jemand mitbringen muss, um die nächsten 10 Jahre Wert zu liefern auf der Stelle, für die er geheiert wird.
Aber Jens, wo siehst du das empirisch, diese, ich nenne das mal Revolution, was du sagst, dass die Universitäten sich anpassen müssen und et cetera, et cetera. Und in Amerika ist es ja wieder eine Sondergeschichte, woran das liegt. Ich lese eigentlich relativ viel und ich sehe da nichts diesbezüglich irgendwo als große Thematik.
Dass sich da was bewegt.
Ja.
Ja, ich sehe da auch nichts. Das wilhelminische deutsche Schulsystem ist sowas von für den Arsch, ja. Und trotzdem behalten wir es bei. Woran liegt denn das? Natürlich siehst du es nicht evident, weil dafür Systeme gebrochen werden müssen. Wer macht das denn? Wer geht denn das Risiko ein, etwas völlig Neues auszuprobieren? Ich gebe dir mal eine Evidenz. Ja, es gibt ein privates Internat in Schleswig-Holstein, dessen Name ich jetzt nicht nenne. Der Direktor, großartig, ich feiere den total ab, hat irgendwann gesagt, warum müssen denn Schüler zusammen in die Klasse gehen, die gleich alt sind? Ich mache ja auch keinen Skikurs mit Gleichaltrigen, sondern mit Leuten, die gleich gut sind. Der sagt, ich habe die Schnauze voll, ich breche das Curriculum komplett auf. Es gibt bei mir keine Klassenverbände mehr. Warum sollte ich denn 2 Stunden Physik die Woche machen? Lass doch mal einfach eine Woche lang nur Physik machen, damit endlich mal Experimente von A bis Z auch durchgelaufen werden können. Und es arbeiten die Leute eigenverantwortlich miteinander, die das gleiche Leistungsniveau haben. Und der hat das komplett auf den Kopf gestellt. Und die Kids feiern das ab wie Sau. Der hat Klassen aufgelöst, der hat die Räume verändert, der hat Workspaces gemacht. Die Leute kommen plötzlich in eine Energie, das ist unglaublich. Jetzt versuch das mal in der Stadtteilschule Ottensen einzuführen. Ja, was das für Widerstände brechen müsste, damit wir mal anfangen, ein bisschen kreativ und um die Ecke zu denken. Da habe ich ja ehrlich gesagt die Hoffnung aufgegeben.
Zu Recht wahrscheinlich, Jens, aber ich glaube, wo wir die Hoffnung noch nicht aufgeben sollten, ist bei Unternehmen. Und da kann jedes Unternehmen sich ja ändern. Und Marion, das ist ja, glaube ich, ein wichtiges Thema auch für dich, zu appellieren, dass bei den Einstellungsprozessen, beim Talentmanagement, so wie Jens es fordert, die Fähigkeiten in den Vordergrund gerückt werden und nicht der CV.
Und da kommt noch dazu, dass die Marion eine sehr empathische Persönlichkeit hat und sehr präzise kommuniziert. Super wichtig als Bestandteil.
Was würdest du Unternehmen raten, Marion, dass die Leute die richtigen Skills mitbringen für die nächsten 10 Jahre, um Wert zu schaffen, dass die entdeckt werden und nicht durch ein Raster fallen in der Vorselektion, weil da vielleicht ein Abitur oder ein Studienabschluss fehlen?
Ich glaube, das ist nämlich ganz genau der Punkt. Wenn man sich mal anschaut, was machen wir heute? Das HR macht selber oder hat vielleicht auch schon eine KI, die nach ganz bestimmten Kriterien, Studium, vielleicht auch noch welche Universität, Berufserfahrung, möglicherweise auch noch Alter vorselektiert. Das heißt, ich würde da schon mal bei jedem HR rausfallen. Das heißt, wenn ich mich heute auf die Arbeitssuche begebe, dann ist mir ganz klar, und das kann ich mir auch selber gar nicht schönreden, ich werde es also nicht über eine klassische Bewerbung schaffen. Das wird nicht passieren, weil da werde ich aussortiert, noch bevor ich irgendwo sitze. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie schaffe ich es denn erstmal, mit der richtigen Person in einem Raum zu sein, weil dann kann ich überzeugen. Dann kann ich erzählen, was ich gemacht habe, wie ich Leadership sehe, wie ich führe, wie ich das Team aufgebaut habe, wie ich digitalisiere, wie ich reporte, wie ich Forecasts mache, wie ich an Kapitalbeschaffung rankomme und so weiter und so fort. Da kann ich mit meiner ganzen Bandbreite mich präsentieren. Aber die Frage ist, wie komme ich in diesen Raum?
Intern ist es wahrscheinlich einfach, da sieht man die Leute, aber bei externen Rekrutierungsprozessen ist das fast ausgeschlossen dann, oder?
Ich meine, gut, natürlich auf der anderen Seite, da wirst jetzt, Paul, du vielleicht auch mehr der Spezialist sein, aber ich habe so ein Gefühl, dass viele Stellen auch in diesen, ich sage jetzt mal, oberen Managementbereichen natürlich auch eher unter der Hand weggehen. Also das sind jetzt nicht unbedingt Stellen, die du jetzt auf Stepstone findest, sondern da ist dann halt auch wieder so dieses Thema, wer ist dein Netzwerk, kennt vielleicht jemanden. Aber das ist schon, finde ich, eine sehr wichtige Frage. So, wie schafft man es, bei solchen Unternehmen überhaupt erstmal zu einem Gespräch zu kommen?
Ja, also das bringt mich natürlich auch zu dem Punkt zu sagen, es geht darum zu lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn das, was du beschreibst, und jetzt auch noch die KI einkickt, die nach den falschen Fragen eben auch noch mit affenartiger Geschwindigkeit vorselektiert, dann wird sich dieses Problem eher noch verschlimmbessern. Ja, wir müssen anfangen, und das ist wieder eine Kulturfrage, das ist eine Frage auch nach der Vision, nach den Werten, nach den Handlungszielen, nach den Handlungsmotiven der Menschen, die ich gerne um mich herum haben möchte in meinem Unternehmen. Und daraus muss ich dann die Fragen formulieren für die Einstellung. Wenn ich mal den Vertrauensbaum nehme, also wie setze ich Vertrauen zusammen, was ja so wichtig ist im Unternehmen. Wir wollen uns ja alle vertrauen, damit wir auch leisten können. Vertrauen besteht aus 4 Bestandteilen. Das erste ist Integrität. Das zweite sind die Motive und Absichten. Das dritte ist die Kompetenz. Und das vierte ist die Ergebnisfähigkeit. Nichts dieser 4 Dinge wird im normalen Bewerbungsprozess abgetestet, außer ein bisschen an der Kompetenz gekratzt, weil man aufgrund von Universitätsnamen die Erwartungshaltung hat, dass da eine bestimmte Kompetenz erreicht wurde. Ja, dann hole ich die Leute rein und stelle dann plötzlich fest, dass eben von diesen 4 Vertrauensfaktoren eigentlich gar keine richtig abgeprüft wurde und wundere mich, dass die Leute beim Onboarding sich anders darstellen, als ich mir das eigentlich vorgestellt habe und nicht in der Lage sind, tatsächlich Mehrwert zu liefern. Wir müssen anfangen, andere Fragen zu stellen, die denn die Bewerber beantworten müssen, um abgleichen zu können, ob die überhaupt vertrauenswürdig sind.
Aber wer soll diese Frage stellen, wenn nicht die Headhunter?
Ja, natürlich. Das sind all die Leute, die mit diesen Menschen das erste Mal in Kontakt treten.
Tut ihr das, Paul?
Absolut. Ich habe ja überwiegend Psychologen in meinem Team. Ja, und durch meine Erfahrung und, glaube ich, eine gute Antenne für Menschen. Also ich kann dir schon sagen, ob ich einen Arschloch gerade geinterviewt habe oder ein integrer Mensch. Ja, das stellt man fest.
Aber auch mit den Fähigkeiten, also zum Beispiel, sind die in der Lage, Ergebnisse zu liefern auf dem Feld oder sowas? Also genau diese Vorselektion, die eben nicht dann KI getrieben ist mit den falschen Fragen, sondern mit dem, was der Kunde eigentlich braucht.
Wir machen einen Deep Dive, einen richtig Deep Dive, und das macht mir dann Spaß. Und ich kann dir dann auch sagen, noch ein Interview, ob jemand eine fachliche Pfeife ist, entschuldige meine Ausdrucksweise, oder jemand, der sehr gut ist, ja. Du siehst in die Art und Weise, wie sie mit den Fragen umgehen, wo sie sich freuen, ins Detail zu gehen. Ich habe da ein Interview gehabt mit Simone von der Deutsche Telekom. Das hat so einen Spaß gemacht. Wir haben einen faktischen Deep Dive gemacht. Wir haben uns gegenseitig übertroffen mit Enthusiasmus. Der hat richtig Spaß gemacht. Hi Simone, grüß dich.
Marion, wie würdest du es denn machen, wenn du jetzt aussteigen würdest, vielleicht irgendwie ins Global Headquarter und müsstest eine Nachfolgeregelung finden für deine Position hier, also für die Head of Finance in dem Bereich oder vielleicht in ganz Deutschland zum Beispiel, und du weißt jetzt nicht jemanden aus deinem Team, den du hochziehen würdest, sondern jetzt mal angenommen, diese Person muss von außen kommen. Wie würdest du es angehen, dass es wirklich inklusiv und offen für alle ist?
Ja, sehr spannende Frage. Ich muss ehrlich sagen, ich würde tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auf jeden Fall eine Person suchen, die Berufserfahrung hat und würde dann aber versuchen, relativ schnell mit den möglichen Kandidaten selber in direkten Austausch zu gehen. Und am Ende finde ich es auch immer wichtig, generell im Bewerbungsprozess, wenn du dann am Ende 2 oder 3 hast, wo du sagst, die kommen wirklich in Frage, dann immer auch mal so einen, ich nenne es jetzt mal Probetag machen, immer mal einen Tag mit denen laufen, dass du wirklich auch ein Gefühl dafür bekommst, wie ist die Person jetzt nicht nur in der halben Stunde, wo du mit ihr sprichst, sondern wie ist die auch über den ganzen Tag hinweg, wie reagiert die auch auf unterschiedliche Situationen, wie geht die auch mit den anderen Personen im Team, im ganzen Unternehmen um. Und wichtig natürlich auch für den Kandidaten zu sehen, wer ist das Unternehmen, wer sind wir, wie arbeiten wir, wie ist die Stimmung auch im Unternehmen.
Glaubst du, dass es für große Unternehmen sinnvoll sein könnte, ja, Role Models oder Mentorinnen abzustellen, das repräsentieren, wie du jetzt zum Beispiel, fehlende Orden in der Bildungslücke, aber gewisse Fähigkeiten, wenn man sagt, man will diese Leute entwickeln, dass es solche Leute braucht, um die Leute nach oben zu bringen?
Ja, also ich bin mir also auch sehr sicher, dass wir genau solche Menschen brauchen, die das Potenzial sehen und dann eben auch andere Menschen mit nach oben ziehen. Also ich habe auch beispielsweise jemanden bei mir im Team, der kommt jetzt nicht aus Deutschland, also ist nicht hier geboren, kam sehr spät nach Deutschland, hat dann auch eine Ausbildung abbrechen müssen wegen fehlender Deutschkenntnisse und hat sich aber zum absoluten, ja, High-Performer entwickelt. Natürlich hat er auch selber die Ambition gehabt und hat auch von Anfang an gesagt, ich will. Also der hat das auch richtig bewiesen und ich habe gesehen, der macht, der tut, der hat Fehler gemacht, gar keine Frage. Ich habe ihm immer Verantwortung abgegeben, ich habe ihm immer vertraut, weil ich wusste, ich kann mich drauf verlassen. Er kümmert sich, er ist hinterher und ja, der hat auch eine sehr gute und erfolgreiche Ausbildung jetzt bei uns abgeschlossen und klar, ich habe auch alles getan, wirklich, um ihn im Team zu behalten und da sehe ich mich selber auch so ein bisschen tatsächlich in dieser Mentoring-Rolle auch ihm gegenüber. Und ich selber hatte es auch. Also ich habe ja auch einen Menschen in unserem Unternehmen gehabt, der das Potenzial in mir gesehen hat, der an mich geglaubt hat, der mir genau auch diese Verantwortungen abgegeben hat, weil er wusste, er kann sich auf mich verlassen. Ich werde bis zum Ende dranbleiben und nicht irgendwie fallen lassen. Und genau solche Menschen brauchen wir.
Ja, vor allen Dingen, Marion, diese Arbeitsethik, das ist so wichtig. So wichtig. Und das bringen häufig ausländische Menschen mit sich, weil sie vielleicht ein bisschen mehr kämpfen müssen, wo sie herkommen, vielleicht keine einfache Situation. Und dann kommen sie mit dieser Arbeitsethik nach Deutschland und sind sich zu nichts zu schade, nicht? Sondern die packen an und die bewegen, das sind super Durchsetzungsvermögen und so weiter und so fort. Aber ich habe die Karriereplanung für dich, Marion. Ich sehe dich als rechte Hand von einem Unternehmer in ein Familienunternehmen, als kaufmännische Leiterin oder Finanzchefin, was auch immer. Ja, du kannst mit Menschen umgehen, du kommunizierst sehr, sehr gut, du hast einen super fachlichen Track Record. Wenn man Buchhaltung versteht, ist das die halbe Meile, ja, wenn du ein bisschen analytisch bist, weil es gibt Buchhalter, die das nicht sind, wie du weißt. Also analytische Buchhaltung macht dich noch qualifizierter. Also das ist my career advice in a nutshell. Da würdest du super passen. Und wenn derjenige ein 60er-Fan ist, ist dann umso besser.
Jetzt wird der Kanal aber wirklich eng. Wobei, die KI kann alle 60er-Fans rausfiltern.
Der teuerste Mitarbeiter bei 60 München kommt aus Jordanien, mein Freund.
Ich nehme mal mit aus dem Gespräch, das wir geführt haben, weil solche Leute, wie wir sie hier beschreiben, die will ja eigentlich jedes Unternehmen. Ich meine, die Leute, die wir holen als Handwerker, die unsere Heizung wieder flott bringen, die unsere Küche einbauen, das sind ja alles Leute in der Regel ohne Abitur oder zumindest mal mit Sicherheit ohne Studium. Ja, und wir vertrauen denen, weil die wissen, was sie tun. Genau solche Leute wollen wir auch an verschiedenen Positionen in Unternehmen haben. Und ich nehme zwei Sachen mit. Erstens, lass die KI nicht mit den falschen Fragen loslaufen, so verlockend es auch sein mag. Aber man braucht auch Mentoren und Mentorinnen, die Leute auf diesem Weg begleiten, Role Models in Unternehmen. Und da ist Marion sicherlich ein sehr gutes Beispiel dafür.
Aber Michael, es geht, glaube ich, nicht um Vertrauen. Darum geht es nicht. Die Marion ist ein sehr vertrauenserweckender Mensch. Es geht viel um cover your ass. sie hat kein Studium, bla bla bla, die muss raus. Gerade bei meinen Lieblingsmenschen, die HR-Menschen, da gibt es Gott sei Dank Ausnahmen, haben eine super Ausnahme kennengelernt über die letzten Wochen. Das ist Cover Your Ass, deswegen wollen die Namen sehen im CV und so weiter und so fort. Und als Headhunter, also an Marion hätte ich kein Problem zu positionieren, weil die Umstände, wenig Buchhaltung, ich kenne sie jetzt persönlich und so weiter und so fort. Aber ansonsten kommst du an deren Barriere nicht vorbei. Gerade die PEs, weil die einen hohen Turnover haben, ja, das sind sehr Cover-Your-Ass-Menschen.
Das nehme ich gerne noch mit auf die Liste, Paul. Als dritter Punkt auf die Liste, stop covering your ass. Sonst kriegt ihr solche Leute, die so brennen wie Marion, nie in. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute unser Gast warst und so offen und ehrlich über deinen sehr bemerkenswerten Lebensweg gesprochen hast und auch so viele Tipps gegeben hast, wie man Menschen es ermöglichen kann, diesen Weg auch einzuschlagen oder die Leute zu finden, die das machen wollen und ihnen den Weg zu ebnen. Danke für deinen Besuch bei The People Equation.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir total viel Spaß gemacht mit euch.
Ja, vielen Dank.
Super.
Auch euch beiden natürlich vielen Dank, Jens und Paul. Und euch allen da draußen für euer Interesse an diesem Thema. Die Kontaktdaten von Marion, Paul und Jens findet ihr wie immer in den Shownotes. Sprecht alle drei gerne an zu allen Fragen rund um Leadership, Recruiting und Karriere, vor allem wenn die Karriere ungewöhnlich sein darf. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, empfiehlt uns gerne weiter, liked uns oder folgt uns. Bis zum nächsten Mal bei The People Equation, sage ich für heute. Bleibt gesund und mutig, euer Michael heute zusammen mit Paul, Jens und Marion Karlitsch, die es ohne Abitur zu Head of Finance geschafft hat. Auf bald. Ciao.